Ja, hi. Ich war gerade 2 Wochen nicht im Gottesdienst und ich bin immer total froh, wieder hier zu sein. Ich glaube, es gibt kaum Platz in meinem Leben, wo ich mich so zu Hause fühle. Obwohl ich manchmal denke, schon auch echt schräg hier. Also ich kenne überhaupt kaum eine andere Gemeinde, die so ist wie unsere. Warum steht hier zum Beispiel so eine Playmobil-Figur einfach auf der Bühne rum? Weiß das jemand? Weiß das echt keiner? Aber wundert auch keinen, ne? Das ist... Ach so! Wie denn? Ist das okay? Ich habe mich wirklich gewundert. Ich dachte auch, zum Glück steht es in meinem Rücken. Dann sieht man sie nicht.
Ich kann es
nicht
erklären, aber der Wolfgang hat die halt mitgebracht hier. Unser Meister hat die mitgebracht und letzte Woche erklärt, weil ich stand letzte Woche schon da und fand die Erklärung so süß, weil mich hat sie auch die Woche begleitet. Deshalb würde ich sie gerne mal zum Besten geben, für die, die nicht da waren. Letzte Woche stand sie nämlich hier vorne mit dem Mikro davor und hat so ja eine halbe Stunde nichts gesagt, bis er das dann aufgelöst hat, aus seiner Sicht. Er sagte, wer es skurril findet, dass so eine Puppe hier steht und nichts sagt, ne, der ist nicht so schräg drauf wie derjenige, der auf einem Deich steht, einen Vollmond sieht mit dem Meer und nicht an Gott glaubt. Deshalb ist das hier auch easy.
Das war die Arbeit.
Okay. Aber das mit der Frauenquote fand ich auch schön. Und ich muss noch was sagen. Was ganz Trauriges nämlich, und ich dachte, wenn ich jetzt hier schon mal predige, dann erzähle ich euch das auch gleich nochmal. Es ist nämlich heute das letzte Mal, dass ich hier bin für die nächsten 2 Monate. Und das ist ganz traurig. Also ich finde es wirklich traurig. Ich werde euch so vermissen. Und ich meine, wie gesagt, ihr seid mein Zuhause und ich werde ganz schlimm Heimweh haben, glaube ich. Wir sind jetzt 2 Wochen, können wir tatsächlich halt nicht. Und danach fliegen wir nach Amerika und besuchen unseren Jan da Familie. Also meine Schwiegermama, die wohnt in Amerika. Und da fliegen wir hin und besuchen die. Und ich war schon mal da, in Amerika gibt es nicht so schöne Gemeinden wie diese hier. Es ist einfach so. Aus meiner Sicht natürlich nur, weil ich euch so lieb hab. So, jetzt bin ich aber jetzt, wie gesagt, zum letzten Mal für 2 Monate und darf aber bei der Gelegenheit hier euch nochmal dienen mit einer Predigt und da freue ich mich voll drüber. Und ich guck mal kurz, wie ich anfange, weil ich habe so viele verschiedene Zettel, das ist crazy. Genau. Wir hatten eine Predigtreihe am Start. Die ist jetzt nicht so in einem Fort durchgelaufen. Es gab da immer mal wieder was zu. Die Predigtreihe, da ging es darum, ein Kind Gottes zu sein. Und nach meinem Wissen, ich war aber, wie gesagt, jetzt auch 2 Wochen nicht hier, gab es bisher 3 Predigten zu dem Thema. Und dann wäre das jetzt die 4. Es sei denn, in den letzten 2 Wochen hat auch noch jemand was dazu gesagt. Gehörst du mir gerade zuhörst, zu Christus? Weil dann bist du ein Kind Gottes. Und das ist ziemlich geil, habe ich bei der Vorbereitung für die Predigt gemerkt. Und das ist echt ein Grund, sich zu freuen. Und wenn du nicht zu Christus gehörst oder nicht genau weißt, ob du zu Christus gehörst, dann wollte ich dir an dieser Stelle nochmal sagen, dass es total geil ist, Kind Gottes zu sein und dass es für jeden offen steht. Und wenn du vielleicht jetzt oder gleich nach der Predigt dir so richtig auffällt, wie geil das ist, dann fühl dich einfach frei, auf Jesus zuzugehen und zu sagen, du bist auch dabei. Du kannst auch bestimmt jeden hier ansprechen, also mich oder auch irgendwelche anderen Leute. Die können dann auch dabei helfen. Wir Kinder Gottes, wir machen diese Sachen, wir treffen uns hier im Gottesdienst, dann singen wir Lieder für unseren Vater im Himmel und beten ihn an und haben Gemeinschaft mit ihm, erleben ihn und dann haben wir auch noch dieses Buch, die Bibel Und da können wir drin lesen und da stehen total schöne Sachen drin, die er über uns schreibt und über sich, also die Leute geschrieben haben, aber wahrscheinlich vom Geist Gottes inspiriert, über uns, unsere Kindschaft zu Gott, auch noch ganz viele andere Themen. Und im Gottesdienst gibt's dann immer noch so Leute mit mehr oder weniger Ahnung und die erzählen noch was dazu. Das nennt man dann Predigt. Das versuche ich jetzt gerade. Und ich habe einen bestimmten Bibelvers mitgebracht und beschränke mich auch darauf, weil die ganze Bibel ja dann doch ziemlich lang ist und da muss man sich so Stück für Stück durcharbeiten. Und ich habe mitgebracht Römer 8, Abvers 14 und mit Johannes zusammen habe ich das sogar geschafft, dass ich es mitlesen könnt. Yes! ja, geil, auf jeden Fall. Und auch ein Klassiker, glaube ich, wenn es ums Kind Gottes geht. Fällt vielen Christen, glaube ich, spontan ein, die Bibelstelle. Und ich lese mal vor. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Das ist die Stelle, die ich im Kopf hatte zu dem Thema und wo ich ein bisschen drin rumgesucht habe und mir Sachen überlegt habe, die ich dazu sagen könnte. Zwei Sachen sind mir besonders ins Herz gekommen dabei. Zwei Worte aus diesem ganzen Text. Und insofern wird es jetzt eine zweigliedrige Predigt werden. Das erste Wort ist das Wort Abba. Und das ist meines Wissens ein hebräisches Wort. Und bedeutet Papa. Ist sowas, was Kinder sagen. Das stimmt auch tatsächlich. Mein Kind, die Lilo da oben, die sagt das. Die kann das sagen. Die sagt bisweilen sowas wie Abba. Habe ich schon gehört. Und dann ist das im Hebräischen so, dass sowas dann aufgenommen wird anscheinend und dann wird daraus so ein ganz gängiges Wort für Vater, das später auch noch große Leute benutzen. Haben wir im Deutschen auch gemacht, wir benutzen dafür Papa. Ist aber eigentlich so ein Wort, das halt zeigt, Jesus hat ein Wort aus der Kindersprache, was schon Babys aussprechen können, benutzt, um Gott anzureden. Und das stößt uns mit der Nase darauf, dass Gott uns liebt, wie ein Vater sein klitzekleines Baby liebt. Und das ist ein Thema, da habe ich schon wirklich oft drüber gepredigt, weil das immer wieder in der Predigtvorbereitung, wenn ich hier stehe, Thema ist. Gott liegt das total auf dem Herzen, wahrscheinlich auch bei anderen, aber jetzt gerade kann ich das von mir sagen, dass es ihm wirklich auf dem Herzen liegt, immer wieder. Wenn ich predige, dann sagt er, ich möchte, dass du sagst, dass ich die Menschen liebe, dass ich jeden, der zuhöre, liebe. Und ich habe wirklich oft darüber gepredigt dadurch. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das immer wieder hören. Ich merke das an mir selber. Ich habe in vielen Predigten den Storch immer wieder zitiert, mit dem ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass Gott mich liebt. Und trotzdem glaube ich, dass man das ständig auffrischen muss. Weil manchmal wache ich morgens auf und weiß es eben nicht. Und deswegen glaube ich, ist es cool, wenn ich da jetzt auch nochmal wieder was zu sage. Aber es ist manchmal dann auch so, dass man sich denkt, so, was soll ich denn jetzt noch wieder Neues dazu sagen? Und ich habe eine Geschichte dann mitgebracht, mehr oder weniger. Gott hat am Beginn der Bibel diese Welt erschaffen. Er hat sie für die Menschen erschaffen, die er gemacht hat, die er als sein Ebenbild gemacht hat. Und eigentlich auch mit diesem Vaterherz, glaube ich, von Anfang an hat er uns so geschaffen. Und er hat uns diese Welt gegeben, die wunderschön ist, eine wunderschöne Schöpfung, in der wir leben dürfen, in der wir mit ihm Gemeinschaft haben sollen. Und so war es gedacht, aber die Menschen haben Gott leider aus den Augen verloren. Und das ist auch nichts Neues, das wissen wir alle, wenn man nur so zum Fenster rausguckt. Das war auch schon ziemlich früh so, schon in der Antike, zur Zeit Moses. Und die Menschen haben sich andere Religionen selbst ausgedacht, gemacht, mit denen Gott nicht mehr so viel zu tun hatte. Aber eine Idee war in diesen meisten antiken Religionen vorhanden und das war die des Vaters. Es gab eigentlich immer so eine Art Obergott, so einen Oberchefgott, so einen Vatergott, so eine Art Übervater. Und das spiegelt auch die klassische Lebensform in der Antike wider, denn das war die Lebensform des Patriarchats. Eine ganz fiese Lebensform. Für mich als Feministin kann ich das ganz schwer ertragen. Da haben nämlich nur so Männer das Sagen. Und meistens auch das Familienoberhaupt, der durfte alles bestimmen. Nach dessen Nase lief das Ganze. In den letzten Endes ging das so weit, dass er sozusagen der Besitzer war der ganzen Familie. Er war der Besitzer der Sklaven und Knechte sowieso, aber auch seiner Frauen, letztlich auch seiner Kinder. Und er konnte entscheiden über alles, er konnte über Leben und Tod entscheiden sogar. Das war zulässig. Mir fällt gerade ein, da gibt es sogar Beispiele in der Bibel. Also ich meine, Abraham hat seinen Sohn, den er mit der Sklavin hatte, in die Wüste geschickt. Auch mit dem Gedanken, dass der da umkommen könnte. Also er hat am Ende in seiner Rolle als Oberhaupt der Familie über Leben und Tod seines Kindes entschieden. So war das damals. Und das war auch total gängig und total normal. Und ich glaube, da hat auch keiner damals was bei gefunden. Und in diesen Religionen des Altertums kommt es auch vor. Und da gibt es auch immer diesen Übervater, diesen Chefgott. Und dann ist da aber Gott, der die Welt gemacht hat. Und der ist einfach ein bisschen anders drauf. Gott hatte einen Heilsplan, er hatte vor, die Welt zu retten von Anfang an. Und als ersten Schritt daraus hat er sich ein Volk erwählt, dessen Gott er sein wollte. Das sich von den anderen Völkern mit ihren selbstgemachten Religionen unterscheiden sollte. Und da hat er sich ein Volk auserwählt, ein Volk aus Sklaven. Es war ein Sklavenvolk, das lebte in Ägypten. Und es waren die Hebräer und das hieß wohl Fronarbeiter. Also so ganz niedere Leute. Und er hat sich gesagt, der hat das auch vorher schon vorbereitet gehabt, aber in dem Fall hat er gesagt, dieses Sklavenvolk, das da in Ägypten wohnt, das soll mein Volk sein. Und dann hat er einen aus diesem Volk sich herausgepickt, der quasi als Sprachrohr zwischen ihm und dem Volk fungieren sollte. Das war Moses. Und als Gott Moses zum ersten Mal trifft und sie sich zum ersten Mal unterhalten, das ist an einem Dornbusch, der nicht verbrennt. Vielleicht kennen viele die Geschichte, also ich glaube, viele kennen die. Da stellt Gott sich Mose vor und Mose fragt Gott, was er denn sagen soll, wer Gott ist oder wie er heißt. Und da sagt Gott seinen Namen. Er hat sich also selbst einen Namen gegeben. Und er sagt, sein Name sei Yahweh. Ich habe ganz wenig Ahnung von den Sprachen der Antike. Ich habe in diese Richtung keinerlei Ausbildung durchlaufen. Ich weiß darüber nichts. Und was ich euch hier erzähle, basiert auf einem Vortrag, den ich selber gehört habe im Internet und den ich jetzt nicht in allen Tiefen überprüft habe. Bin danach nicht eingestiegen, habe irgendwelche antiken Sprachbücher gewälzt oder so. Aber ich habe es gehört und ich habe die ganze Zeit beim Hören gedacht, boah, wie geil ist das denn? Was ich irgendwie eigentlich immer schon weiß, diesen Namen Gottes, wo ich mir noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht habe, da mal was drüber zu hören, was ich einfach richtig, richtig geil fand. Und deswegen habe ich gedacht, ich bringe das jetzt mal mit, auch unhinterfragt. Und wenn ihr in ein paar Jahren jemand hier sagt, das stimmt ja aber gar nicht, das kann aber auch jemand ganz anders sehen, dann ist das jetzt eben so. Aber ich fand es so schön und deswegen möchte ich es mit euch teilen. Und zwar gibt es, das so viel habe ich schon rausgefunden durch eine kurze Internetrecherche, dass es auch verschiedene Ansichten gibt, was der Name Yahweh jetzt genau bedeutet oder wo der herkommt. Hab jetzt diese eine Auslegung oder diesen einen Vortrag gehört, den ich so schön fand, und das liegt wohl auch das Alte Testament nahe, von dem, wie die Geschichte aufgebaut ist. Es ist auf ein Verb zurückzuführen. Ich glaube, so wie ich es rausgefunden habe, ist ja auch egal, westsemitisch oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall das Wort Hayah. Und weiß jemand, was der Name Yahweh bedeutet? Oder hat da jemand was im Kopf zu? Genau, das habe ich auch immer gedacht. Das steht, glaube ich, auch bei Luther. Und habe ich auch immer gedacht, das bedeutet das. Hat auf jeden Fall was mit Sein zu tun. Und in dieser Auslegung war das so, dass dieses Wort Haya, beziehungsweise, ich habe da zum ersten Mal gelernt oder fand es einfach richtig cool, dass es einfach Wörter gibt, die nicht alleine stehen können, sogenannte schwache Verben. Ich bin geht im Deutschen, das kann man sagen. Ich bin, kann man so stehen lassen. Aber auch im Deutschen gibt es Verben, die kann man nicht so stehen lassen. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich umarme. Da muss da irgendwie noch was nachkommen. So, ich muss sagen, wen ich umarme. Dich oder mein Kind. Oder ich glaube auch, ich liebe. Wenn ich nur sage, ich liebe, dann irgendwie fragt man sich dann ja, wen denn? Was denn? So. Kann man auch im Negativen, ich kann auch sagen, ich zerstöre. Aber da fragt man sich auch, was denn? Irgendwie das Porzellan? Oder die So, und dieses Verb Haya ist wohl so ein Verb, das gar nicht für sich alleine stehen kann. Also dieses Verb, wo man annimmt oder wo eine Auslegung ist, dass darauf der Name Jahwe basiert, ist so ein Verb, das gar nicht alleine stehen kann. Sodass man eben, dass es auf jeden Fall empfängerorientiert. Und demnach würde es bedeuten, wenn Gott sagt, mein Name ist, ich bin da, dann ist es mit einer bestimmten Ausprägung gesagt. Und das fand ich so schön. Es ist so eine Art, ich bin da, so wie wenn ein Baby oder wenn ein Kleinkind sich gestoßen hat und rennt zu seiner Mama und dann sagt die, hey, ich bin da. Und nimmt es in den Arm. Ich fand es so schön und es war wieder so dieses, so kenne ich Gott. Wie geil ist das denn? Und dann, wenn man das halt dann in der Form interpretiert, dann bedeutet Jahwe, ich bin für dich da oder ich bin für euch da. Und wie du sagtest, es ist da auch kein Unterschied in Präsens und Futur. Es bedeutet also genauso, ich werde für dich da sein, ich werde für euch da sein. Gott gibt sich einen Namen und drückt damit aus, ich bin aber für dich. Und echt, ich hatte eine Gänsehaut, ich hatte die ganze Zeit eine Gänsehaut. Ich dachte, oh, wie geil ist Gott. Und man denkt, dieses Abba ist so eine Art von Jesus damals. Die Juden dürfen das Wort Jahwe ja nicht aussprechen, auch bis heute nicht. Der Name Gottes wird nicht mehr ausgesprochen. Und Jesus hat nach einem Weg, glaube ich, gesucht, wie er daran erinnern kann, an diese Herzenshaltung Gottes. Und er hat sich für dieses Abba entschieden. Und es gibt wohl sogar in der Bibelforschung begründete Beweise, dass er dieses Abba wirklich in allen seinen Gebeten benutzt hat. Auf jeden Fall war es so ein Einschlag irgendwie und auch für die ersten Christen so ein Knaller, dass zum Beispiel in diesem Brief von Paulus und noch in einem anderen Brief, vielleicht auch noch in mehr, wo Paulus das Wort benutzt, er wirklich immer diese hebräische Form benutzt, das Abba. Und selbst wenn wir obwohl die Briefe auf Griechisch verfasst waren, und selbst wenn wir heute den Brief im Deutschen übersetzt haben, da steht da immer noch dieses Abba. Also dieses hebräische Wort. Und wir haben das im Herzen, hoffe ich. Und wenn nicht, dann können wir das uns wirklich in unser Herz reinschreiben. Gott ist unser Abba. Gott existiert für uns. Er ist ganz für uns da. Er ist derjenige, der, wenn wir uns ins Knie stoßen, uns in den Arm nimmt und sagt, ey, ich bin da. Das ist Gottes Herz für uns. Das ist Gott als Vater. Oder auch als Mutter, das ist mir auch bewusst geworden nochmal ganz in dieser Vorbereitung. Gott ist ja gar nicht geschlechtlich. Gott ist genauso Mutter wie Vater. Der zweite Punkt, der mir in diesem Bibelvers so wichtig geworden ist, ist das Wort Erben. Das geht auch ganz doll Hand in Hand mit Kind sein. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Das muss ich hier mal ein bisschen umswitchen. Oh, ich finde das so schön, ich habe voll weiche Knie. Das freut mich. genau, das Thema. Johannes, kannst du mal die andere Folie drauf machen? Ich habe einfach mal weitergelesen. Ich hatte jetzt diesen Bibelvers als Einstieg und dann kommt aber noch was. Bin ich jetzt einfach noch mal ein Stück weitergegangen in der Bibel. Das lese ich euch jetzt auch noch mal vor. Paulus schreibt weiter. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leides. Mir ist diese Bibelstelle, vor allem der Vers 19, in letzter Zeit sehr wichtig geworden. Und ich habe angefangen daran, so ein bisschen rumzugraben, und ich bin da aber auch noch am Anfang. Ich glaube, das ist eine ganz, also einfach was, wo mein Herz klingelt und wo ich weiß, da will ich noch ganz viel drüber rausfinden. Ich habe es trotzdem jetzt schon mal mitgenommen. Hier ist ganz viel von Herrlichkeit die Rede, aber halt eben auch von Leid. Ich habe bei der Vorbereitung der Predigt zuerst so gedacht, ich glaube, das war mein erster Gedanke, dass ich das Leid, von dem Paulus hier spricht, vielleicht gar nicht so nachvollziehen kann. Ich habe nicht so arg viel Leid in meinem Leben. Auf der anderen Seite habe ich letztes Jahr schon Leid in einer ganz krassen Ausprägung erlebt. Ich glaube, das geht hier vielen so. Und durch dieses Leid, diesen krassen Schmerz, den ich erlebt habe, hat diese Herrlichkeit irgendwie, oder beginnt diese Herrlichkeit, eine andere Strahlkraft zu bekommen. Ich glaube, wenn wir, und wir sind, wir haben ja ein gutes Leben hier. Das ist ja wirklich so. Also mein Leben ist mega gesegnet. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Und ich glaube, ganz viele westliche Christen haben dieses Gefühl so, mir geht's ja total super. Und so eine richtige Steigerung fällt einem dann manchmal auch schwer, sich auszudenken. Klar, vieles ist jetzt nicht total optimopti. Aber manchmal wird's dann ja nach einer Zeit auch wieder besser. Und ich glaube, viele von uns haben echt ein gutes Leben. Und dann, wenn man dann irgendwie denkt, so, ja, und dann mal irgendwie sterben, dann ist das ja nicht so, dass man denkt, so, mach ich. Danach ist das ganze Leid vorbei. So. Und dann kommt die Herrlichkeit. Das ist mir so klar geworden. Paulus dagegen, glaube ich, der kannte Leid schon in einer ganz anderen Dimension so. Und Paulus, hat genauso echte Wunder erlebt und er hat Wunder vollbracht. Und er hat wirklich in Vollmacht, glaube ich, gelebt. Da sind Wunder, die stehen drin in der Apostelgeschichte, die durch ihn vollbracht worden sind, die Gott durch ihn vollbracht hat. Und er war auch Zeuge von solchen Wundern. Also dieses ganze übernatürliche Wirken, nach dem wir uns auch immer so ausstrecken, was ich, glaube ich, auch echt, was ich gut finde, dass wir das machen, das hat Paulus ja irgendwie auch erlebt und gemacht. Und trotzdem, glaube ich, oder ist es offensichtlich so, wenn man die Briefe liest, wenn man auch das hier liest, dass diese ganzen Wunder, die er erlebt hat, das Leiden in seinem Leben nicht aufgewogen haben. Und er deswegen eine Hoffnung haben musste. Er schreibt an einer Stelle, wenn wir diese Hoffnung nicht haben, wir Christen, und das schreibt er, obwohl er all diese Wunder, all das hatte, dann sind wir die elendsten Menschen. Und er hatte deswegen eine Hoffnung, die weit über das, was er erlebte, das Negative, aber auch das Positive hinausging. Und was ist diese Hoffnung eigentlich? Was ist dieses Erbe, was da auf uns wartet, von dem hier die Rede ist? Ich bin mir inzwischen sicher, dass nach dem Tod bei Gott zu sein nicht das Endziel ist. Das ist nicht das, wofür wir das hier machen. Das ist nicht das, wofür wir leben. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, dass der Storch jetzt bei Gott ist. Ich glaube, dass die im Glauben entschlafen, jetzt fange ich hier auch schon so, die im Glauben gestorben sind, dass die jetzt bei Gott sind. Das glaube ich wirklich. Aber ich glaube, dass die nicht da sind und es ist nicht das, worauf wir eigentlich warten. Das, worauf wir eigentlich warten, diese Hoffnung, dieses Erbe, das ist was anderes. Denn wenn wir einfach nur als sterben würden und dann ist unsere Seele bei Gott, dann würde der Tod nicht besiegt sein. Dann wäre der Tod ja irgendwie immer noch da. Dann würden wir sterben und dann wären wir weg. Aber Jesus, in der Bibel steht, Jesus hat den Tod besiegt. Der Tod ist besiegt. Und Jesus ist auferstanden. Er ist ins Totenreich gegangen, seine Seele ist ins Totenreich gegangen, das steht da auch so. Aber danach ist er wiedergekommen, mit einem richtigen, echten, herrlichen Körper, den man anfassen konnte. Der total, ich glaube, wirklich schön war, der irgendwie zwar auch noch seine Male trug, auf der anderen Seite aber auch herrlich und besonders war. Und diese Erlösung seines Leibes, das ist so eine Art Prototyp und das ist das, was uns erwartet letztlich, was uns alle erwartet, was hier am Ende steht. Das ist das, worauf Paulus schreibt, worauf wir warten. Das ist das Endziel, die Erlösung unseres Leibes, unser neuer Körper, unser wiedergeborener Körper, unser herrlicher Körper. Und das ist nur das eine. Das andere ist, dass es gar nicht nur uns betrifft, sondern dass es die ganze Schöpfung einschließt. Gott hat diese Welt gemacht und er liebt diese Welt und er findet sie toll, so wie sie ist. Und sie ist kaputt gegangen durch unsere Fehler, durch die Fehler der Menschen. Aber Gott hat sie deswegen nicht aufgegeben. Und er wird sie auch nicht einfach irgendwie in die Luft sprengen und dann irgendwie im Himmel weitermachen. Sondern Gott plant, diese Schöpfung zu erlösen. Und das ist, schreibt Paulus, das, worauf die Schöpfung wartet. Die ist nicht freiwillig unterworfen unter dieses Chaos und dieses Elend. Und sie sehnt sich nach ihrer Erlösung. Die ganze Welt sehnt sich nach der Erlösung. Und das ist das, was Gott machen wird. Vor zwei Wochen, als ich hier war, hat Adolf Hutschen hier gepredigt und er hat die Offenbarung 21,5 als sein Lebensmotto zitiert. Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Alles wird neu gemacht, alles wird herrlich gemacht. Und genialerweise, das ist auch unser Erbe. Paulus schreibt ja hier, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Diese Schöpfung, diese neue geniale Schöpfung, diese gut gemachte Welt, die ist dann für uns da. Und das ist unser Erbe. Und das ist eigentlich auch das, was das Reich Gottes ist. Und das ist das, was Jesus die ganze Zeit gepredigt hat, als er auf der Erde war. Das Reich Gottes kommt. Das Ding, das kommt. Und das ist die gute Nachricht. Das ist das, was wir, das Evangelium. Ich habe danach, nach der Predigtvorbereitung gebetet und ich habe die ganze Zeit, irgendwie kam das immer wieder aus mir raus, boah, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Und ich würde mir wünschen, dass ihr das in eure Herzen einsickern lasst, diese beiden Punkte, wie sehr Gott uns liebt, das war nur ein weiteres Beispiel, was ich euch jetzt gerade gegeben habe, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr er sein ganzes Wirken auf uns ausgerichtet ist und dann, was er für einen genialen Plan hat für diese Welt. Lass das einsickern in dein Herz und bete darüber und geh damit zu Gott und sag einfach Danke und lass dich davon ganz und ganz und ganz und gar erfüllen. Und dann frag dich vielleicht auch mal im Gebet mit Gott, was das für dich jetzt genau bedeuten kann und für dein Leben hier jetzt bedeuten kann. Weil ich glaube wirklich, und deswegen ist dieser Vers 19 für mich so eine Herzenssache geworden, die gespannte Erwartung der Schöpfung sind die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Dass das, was ist, was gar nicht in der Zukunft liegen muss, was jetzt schon startet, was jetzt schon losgeht. Wir sind ja schon Kinder Gottes. Und wir tragen diese Liebe ja in uns drin. Und wir tragen diese Hoffnung in uns drin. Und dieses Evangelium, diese gute Nachricht, die ist ja da. Wir haben die in uns drinne. Und die Schöpfung da draußen, die Welt, die sehnen sich danach, dass wir Kinder Gottes uns offenbaren. Und ich habe gemerkt, dass ich da an dem Anfang von einer neuen Predigt stehe. Und die werde ich jetzt hier auch nicht halten. Und ich glaube aber, dass die gehalten werden wird hier in der Gemeinde. Vielleicht nicht von mir, aber ich glaube, davon werden wir noch was hören. Und dass Gott einfach was starten will. Dass er uns mitreißen will. Und da habe ich Bock drauf, darauf freue ich mich. Ich freue mich auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Das sind wir. Und ja, that's it. ja, der Chrono, die Band,